Orden on Air. Der Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich.
Ich darf dich herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Orden on Air, dem Podcast der Ordensgemeinschaften Österreich. Mein Name ist Robert Sonnleitner aus dem Medienbüro der Ordensgemeinschaften Österreich und ich bin heute zu Gast in Vöcklabruck bei Schwester Elisabeth Siegel. Die Don Bosco-Schwester ist Schulseelsorgerin und Religionsprofessorin mit einem für eine Ordensfrau eher ungewöhnlichen Hobby. Sie ist begeisterte Fußballerin. Was mich auch gleich zu meiner ersten Frage bringt: Wie oft haben Sie schon eine rote Karte kassiert?
Zum Glück noch keine einzige. Ich habe in meinem Leben zweimal eine gelbe bekommen. Und an die eine erinnere ich mich noch sehr gut, weil die war wirklich ein bisschen gemein, aber das war, ich musste die letzte Angreiferin stoppen, bevor sie aufs Tor zieht. Und das war ein bisschen unrühmlich, aber das habe ich mir herausgenommen.
Spielt man als Ordensfrau fairer? Ich meine, ironisch gesagt, wir sind ja nicht beim Männerfußball.
Ja, genau. Nein, das glaube ich nicht. Ich meine, vielleicht denkt man etwas fairer prinzipiell über Menschen, ja, und geht nicht so in dieses, was manchmal im Fußball passiert, schon dieses Feindbild, ne, wir müssen die anderen niederbügeln. So. Aber vielleicht ist der Fairplay dann noch ein bisschen größer. Aber ich möchte auch nicht sagen, dass die anderen weniger Fairplay haben, weil im Grunde, gerade auf unserer Ebene oder auf der Ebene, wo ich gespielt habe, war immer klar, wir haben alle, sind Menschen mit normalem Beruf, also es geht nicht darum, dass wir jetzt absichtlich wen so verletzen. Das steht nicht dafür. Dass es trotzdem passiert, in der, sozusagen im Spiel heraus, mit dem Ehrgeiz, das ist ein, kann natürlich schon sein, aber weil man will ja auch was schaffen, das schon, ja.
Wie sind Sie überhaupt zum Fußball gekommen?
Ja, also zum Fußball bin ich nicht gekommen, der Fußball ist zu mir gekommen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen genetisch grundgelegt bei mir, über den Vater und über den Großvater, die einfach selber Fußball begeistert waren und sind und dadurch, ja, als Rapid-Fans, aber überhaupt als Fußball-Fans, ja, bin ich in das Geschehen automatisch hineingekommen, entweder durchs Fernsehen mit Fiebern, also sämtliche Weltmeisterschaften und so weiter, aber auch dann selber gespielt, also das waren jetzt weniger mit meinen beiden Schwestern, weil ich habe eine Zwillingsschwester auch, die ist jetzt beim Fußball nicht so angekommen, aber über Cousins in meinem Umfeld und da war es mir immer wichtig, Fußball zu spielen. Also sobald ein Ball in Reichweite liegt oder gelegen ist, das war immer zum Draufhauen. Also von daher, es war immer ein Thema bei mir.
Das heißt, zur frühesten Jugend?
Ja, genau, immer.
Paulin, kann man dich nicht fragen, wer Ihre Lieblingsmannschaft ist?
Ja, genau, das ist eben Rapid. Das ist wirklich so in der Familie.
Das ist auch schon genetisch.
Genetisch, würde ich mal sagen, eingeschweißt, ja.
Wie oft trainieren Sie in der Woche?
Wir haben bei uns in Vöcklabruck zweimal in der Woche Training, Dienstag und Donnerstag. Wobei ich ja selber jetzt eigentlich nicht mehr wirklich spiele. Ich bin im Trainerteam. Und wir sind, ich meine, vielleicht helfe ich ein bisschen aus, aber das ist auch schon sehr marginal. Also es ist jetzt wirklich eher, dass ich die Trainierende bin. Nein, wie sagt man, nicht die Trainierende, die das Training leitet. Genau, und ja, das haben wir so zweimal in der Woche im Normalfall am Fußballplatz.
Das ist ja ein, was ich gelesen habe, ein bestimmter Fußballclub, der VBSC Vöcklabruck Ladies.
Genau.
Ist das richtig?
Genau.
Da haben Sie ja 2020 den Solidaritätspreis der Diözese Linz erhalten.
Ja, stimmt.
Was ist das Besondere an diesem Fußballclub, dass Sie den Preis erhalten haben?
Ja, ich glaube, das Besondere ist zunächst einmal, dass eine Ordensfrau in diesem Fußballclub tätig ist. Deswegen wird man auch auf diesen Verein aufmerksam, irgendwie jetzt einmal von Seiten der Diözese. Aber vielleicht auch so ein bisschen das herauszuarbeiten, was ein Fußballverein auch gesellschaftlich bewirken kann, nämlich dass er integrativ wirkt. Und wir haben eigentlich in Vöcklabruck von Anfang an auch die Idee gehabt, Menschen mit hineinzunehmen, um ihnen Integration zu ermöglichen. Also es kann nicht sein, diese klassische Integration, dass jemand von Afghanistan kommt oder einfach vom Ausland, wir haben mal zwei von Kongo dabei gehabt zum Beispiel. Aber ich finde auch ganz allgemein diese integrative Wirkung, es kommen Menschen zusammen, die spielen Fußball und daraus entwickelt sich ein Sein auf Augenhöhe. Man wird nicht gefragt, was man tut oder welche Lebenseinstellung man hat, sondern es geht ums Fußballspielen. Ja, und das ist das Geniale für mich am Fußballspielen, dass es eigentlich immer integrativ wirken kann, weil man sich auf der Ebene Fußball trifft, noch unabhängig davon, woher man kommt, was man macht, welche soziale Stellung man hat, die Leute treffen sich zum Fußballspielen. Und dadurch ist man durch das Spiel auf der Augenhöhe und jeder kriegt dann Platz und jeder soll sich entwickeln und gemeinsam will man gewinnen und muss man auch verlieren. Und ja, alles andere ist erst in der zweiten Reihe, dass man dann irgendwann schon drauf kommt, was macht er oder ist er arbeitslos oder was hat die für eine Lebenseinstellung. Die ist die der Kirche, ist die der Kirche ausgetreten, ist die homosexuell oder heterosexuell oder was immer. Das ist aber auch dann spannend, ja, dann miteinander in Kontakt zu sein und diese Weite von Welt innerhalb eines Fußballvereins auch kennenzulernen. Aber auch, dass eben, dass jede, so wie sie ist, ihren Platz grundsätzlich hat übers Fußballspielen. Das finde ich, das ist echt, echt schön.
Sie sprechen davon, auf selber Augenhöhe zu sein. Ist das auch die Gemeinsamkeit zwischen Fußball und Glaube?
Ja, also im Bezug auf Glaubensgemeinschaft zum Beispiel oder Kirche oder auch Orden sehe ich das genau so. Ja, weil also ein Prinzip, das ich total wichtig finde, ist jetzt vom Glauben her zu sagen, wir sind alle Menschen, die gleichwertig und gleichwürdig sind in Bezug auf unseren Schöpfer, der uns liebt, so wie wir sind. Und das hinein, diese Idee des Menschen hineinzunehmen, dann eben auch in das Fußballspielen, wo man das auch ganz praktisch leben kann. Natürlich wissen wir jetzt auch vom Zuschauen, dass Fußball auch ganz anders ausgehen kann und es auch sehr schwierige Szenen gibt. Aber das Grundsätzliche am Fußball ist schon, man kann nur gewinnen, wenn man als Team gemeinsam auftritt und wenn jeder oder jeder ihren Platz hat, seinen Platz hat. Und das ist dann egal, ob derjenige den Ball gerade hat oder nicht, ob er am Spielfeld ist oder auf der Ersatzbank. Es ist einfach jeder auf seine Weise wichtig. Und ich finde schon, dass das ein genau so spielt das Leben auch. Und das ist eigentlich das, was Kirche auch will. Jetzt, auch da funktioniert es ja nicht immer. Aber wenn man jetzt Kirche nicht hierarchisch sieht, sondern als die Glaubensgemeinschaft um Jesus herum, dann ist das eigentlich jetzt das Prinzip. Und dann wäre eigentlich im Grunde Jesus der Trainer, ja, sozusagen.
Womit wir schon zu einem anderen Bereich in Ihrem Leben sind. Sie sind ja eben nicht nur Fußballerin, Sie sind ja auch Ordensfrau. Wie war der Weg in die Ordensgemeinschaft und warum ausgerechnet die Don Bosco-Schwestern?
Ja, das war für mich eigentlich ein spannender Verlauf, weil ich wollte nicht immer Ordensschwester werden. Also das war überhaupt jetzt kein Ziel von mir. Wohl war ich aber immer kirchlich beheimatet. Also das Kirche und Glaube so war mir immer wichtig und deswegen bin ich auch nach der Matura Religionslehrerin geworden, habe zunächst auf der Religionspädagogik in Wien studiert und dann auch wirklich 4 Jahre in Wien unterrichtet, voll gerne, und habe in dieser Zeit aber auch gemerkt, aufgrund dessen, dass ich in schwierigen Klassen unterrichtet habe, ja, so wie kann der Umgang mit Jugendlichen gut gelingen. Und in dieser Zeit habe ich Don Bosco jetzt von seiner Lebensgeschichte und von seiner Verbindung zwischen Spiritualität und Pädagogik kennengelernt und habe mir gedacht, er ist die perfekte Antwort. Also wie man Pädagogik und Spiritualität verbinden kann im Umgang mit jungen Menschen. Finde ich heute noch genial. Und habe mich zwar nicht gleich dazu bewogen, jetzt in den Orden einzutreten, aber ich habe dann schon ein bisschen die Don Bosco-Schwestern auch kennengelernt und bin zunächst salesianische Mitarbeiterin geworden. Das ist ja so ein bisschen der dritte Orden, kann man sagen. Lebensversprechen, ja, dort, wo man halt ist. Und das hat mich total inspiriert. Dass es dann zum Ordenseintritt gekommen ist, das, ja, ist für mich heute noch ein bisschen eine Wundergeschichte, weil ich sage mal, da hat es für mich schon ein bisschen Vorschlaghammer gebraucht, weil ich habe mir immer gedacht, naja, Orden wäre vielleicht interessant, aber ich habe mir unter Orden eher vorgestellt, grundsätzlich, naja, Ordensschwestern sind irgendwie ein bisschen weit weg von der Welt, sind irgendwie, ist es ein bisschen das Sister Act-Modell, also naja. Muss aber dazu sagen, Priester wäre ich sofort geworden, also meine Idee, Priester zu werden in der Kirche, hat mich immer angesprochen und ist natürlich jetzt als Frau etwas ein leidvolles Thema. Bis heute ein bisschen weniger schon, aber doch gewisse Dinge nicht machen zu können. Und der Vorschlaghammer war eigentlich dann, dass ich schon mit der Frage unterwegs war, da war ich so 28, mit der Frage, lieber Gott, wo könnte mein Platz sein? Oder ist das, wo ich jetzt bin, schon mein Platz in der Schule, im Fußballverein, im Chor, im Pfarrgemeinderat, in meiner Wohnung, in der ich wohne? Da war gerade kein Lebenspartner jetzt so in Aussicht und die haben einfach die Frage gestellt. Und in dieser Zeit waren dann für mich 3 ganz kleine Schritte, die in Wirklichkeit groß waren, entscheidend. Ich habe ein Buch vom Anselm Grün in die Hände bekommen, Ehelos des Lebens wegen. Und ich habe den Titel spannend gefunden, weil ich mir gedacht habe, das klingt so gar nicht nach Verzicht, ja, das klingt nach das Leben gewinnen. Ja. Und habe das Buch, es war ein kleines Büchlein, zu Glück, weil dicke Bücher finde ich ein bisschen verhalten. habe mir gedacht, das lese ich und habe es wirklich verschlungen und habe mir gedacht, diese Hingabe an Gott ist irrsinnig schön beschrieben gewesen. Und wie ich das Buch fertig gelesen habe, das war nicht um die Weihnachtszeit, ist dann am Anfang des Schuljahres, also am 7. Jänner, bin ich in die Schule gegangen und habe damals einen Direktor gehabt, der durchaus kirchenkritisch war, aber der von mir wissen wollte, an diesem 7. Jänner, warum ich mich eigentlich so als Religionslehrerin verschwende, junger Mensch, und warum mache ich quasi nichts Gescheites. Er hat gesagt, ich könnte was Gescheiteres machen, könnte eine Schule leiten oder sonst was, aber da, warum hat die Kirche verschwinden? Und habe das in dem Gespräch ein bisschen erörtert, ja, warum mir der Glaube und die Kirche wichtig ist. Und innerhalb dieses Gespräches sagt er irgendwann einmal zu mir, du wärst eigentlich eine super moderne Nonne. Und der Satz ist sowas von eingefahren. Also bis heute noch, wenn ich den Satz so höre, da schüttelt es mich noch durch. Und in dem Moment habe ich zwar versucht, eher cool zu reagieren und zu sagen, naja, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen mit Gehorsam und das waren Begriffe, mit denen ich auch nicht viel anfangen konnte. Aber in Wirklichkeit habe ich gemerkt, da hat was Tiefes angerührt in mir und ich musste mich mit dem Satz beschäftigen. Und nachdem Don Bosco sowieso schon im Raum stand, jetzt von meinem Charisma innerhalb der Kirche, habe ich dann eine Woche später auch wieder zufällig eine Don Bosco-Schwester getroffen, die zu mir gesagt hat, boah, und die ist eigentlich auch eine Don Bosco-Schwester verloren gegangen. Und ich habe mir nach einer Woche von dieser Erfahrung im Schuldirektor gedacht, naja, was heißt verloren gegangen? Ich denke gerade die eine Woche über nichts anderes nach. Ne? Ja, und diese drei Sachen haben mich unweigerlich zur Antwort Gottes gebracht. Ja. Also du kannst hier glücklich werden im Don Bosco-Orden, bei den Don Bosco-Schwestern. Und habe das noch eine Zeit lang erwogen. Und ja, bin dann eingetreten und habe gemerkt, also Gott zwingt mich nicht, aber er lädt mich ein, diesen Schritt zu tun. Und ich habe ihn bis jetzt nicht bereut.
Wie haben Ihre Eltern oder Ihre Familie reagiert? Also Sie haben ja auch eine Zwillingsschwester, haben Sie erwähnt. Mhm. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie zwar jetzt kirchlich schon nahegestanden sind, aber jetzt nicht sozusagen in dem religiösen Haushalt gelebt haben. Wie haben die Familie reagiert?
Sie haben grundsätzlich positiv reagiert, aber eine Zeit lang haben sie gebraucht, weil es natürlich trotzdem ein ungewöhnlicher Schritt ist. Also meine Mutter hat gemeint, die hat sogar gemeint, eigentlich habe ich mir das eh schon öfters gedacht, dass das sein könnte. So, die war jetzt gar nicht so überrascht, obwohl sie dann 1000 Fragen gehabt hat zu meinem Weg natürlich, also als Mama. Ja, meine Zwillingsschwester, die Maria, war jetzt auch nicht dagegen, aber sie hat eine Zeit gebraucht, sich anzufreunden, dass ich jetzt wegziehen werde. Wobei das auch wieder ganz gut war, zeitgleich ungefähr war das mit ihr mit der Hochzeit und so. Also es hat dann schon gepasst. Aber sie hat ein bisschen gebraucht, das zu verkraften. Ne? Und ähnlich war es bei meinem Vater. Also der hat einen guten Bezug zu Don Bosco vorher schon gehabt und wusste, okay, Don Bosco ist was Gutes in der Kirche. Aber dass ich da jetzt wegziehe, das war ja ein bisschen ein Weg. Aber grundsätzlich positiv.
Sie sind ja nicht nur Fußballerin und Ordensfrau, Sie sind ja auch Schulseelsorgerin und Religionsprofessorin. War das auch eine Berufung oder ist das so gekommen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist ein bisschen eine Berufung schon von meiner Jugend aus, weil ich in meiner Schulzeit, also ich habe damals die HAK gemacht, dann schon so in der dritten irgendwie gespürt habe, also die Wirtschaft wird es einmal sicher nicht. Ich meine, ich werde die HAK fertig machen, wenn dann habe ich die Matura. Aber in der Wirtschaft möchte ich nicht landen und eigentlich möchte ich in die Schule. Und nachdem mir der Glaube selber immer ein persönliches Anliegen war, so das Gespür zu haben, ich bin durch den Glauben eigentlich ganz anders in der Welt und mit viel mehr Mut und viel mehr Vertrauen, als wenn ich jetzt keinen Glauben hätte, das weiterzugeben, diese Idee weiterzugeben, dass Glaube etwas ganz Wertvolles ist, das habe ich so bald einmal gedacht, dass ich das im Rahmen des Religionsunterrichts möchte. Obwohl ich jetzt keine bin, das muss ich auch gleich sagen, bin jetzt keine, die sozusagen den Glauben dann aufoktroyiert und sagt, genau, und nur die katholische Kirche oder so, die möchte ich mit Leidenschaft natürlich verkünden, aber auch die Bewegchen, die wir haben in der Kirche, nicht verschweigen. Und trotzdem zu sagen, ja, der Glaube ist ja letztlich der Glaube an Jesus und an dem orientieren wir uns. Und da die Kirche drinnen mitzugestalten und gleichzeitig offen zu sein für alle anderen Vorstellungen, die vielleicht auch die Jugendlichen mitbringen und dann miteinander sozusagen das Gute suchen, den Guten suchen, das ist etwas, das mich bis heute wirklich begeistert. Also ich bin wirklich sehr gern im Religionsunterricht.
Das heißt, das ist auch das Schöne, mit den Schülern das zu besprechen.
Ja, genau. Zu besprechen und zu schauen, okay, was heißt das jetzt im konkreten Leben? Welche Herausforderungen stellt das Leben? Das ist einfach so ein Lebensfach, ja. Auch die ethischen Themen durchzugehen. Ja, wie verhalte ich mich gegenüber einem Problem? Welche Sichtweise kann ich einnehmen? Wo haben wir beide oder wo haben wir alle vielleicht noch keine Lösungen? Aber wir müssen uns trotzdem die Frage stellen und da einfach spannend drauf zu bleiben. Ja. Und auch mit selber neue Sichtweisen kennenzulernen, weil die jungen Menschen denken oft ganz anders, als man selber denkt. Und das ist auch für mich eine große Bereicherung.
Sie haben ja vorher ein paar kritische Töne auf der Kirche gegenüber gesprochen. Wenn Sie sich was wünschen dürften, wenn Sie machen könnten, was Sie wollten in der Kirche, was würden Sie verändern?
Also auf jeden Fall die Zulassung zu den Ämtern für die Frauen an allererster Stelle und nämlich nicht an zweiter Stelle, wie es oft ist. Man sagt, zuerst dürfen die Männer heiraten und dann irgendwann kommt die Frau. Also das muss zu allererster Stellung sein. Wobei ich auch nichts dagegen habe, das Zölibat aufzuweichen, als auch eine mögliche Form, das Priestertum zu leben. Also für das bin ich auch offen. Ja. Aber wichtig vielleicht so, dass der Gnadenhahn nicht nur über die Sakramente geht und die Sakramente dann nur für die offen sind und dann sozusagen der Druck erwächst, naja, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel zu einer Eucharistiefeier komme oder so, was ist dann? Bin ich dann weniger bei Gott als jemand, der... Also weil wir ja sehen, dass so viele Brüche ist in der Kirche, ja, zu sagen, okay, wie kann ich Gottes Erfahrung ermöglichen? Damit möchte ich natürlich jetzt nicht die Eucharistiefeier schmälern und auch nicht die Sakramente schmälern, aber den Zugang zu ermöglichen, eine Gotteserfahrung zu machen, das so weit zu sehen und die Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir als Menschen haben und dann nicht so engständig zu sein.
Kommen wir nochmal zurück zum Fußball. Wie haben Ihre Mitschwestern reagiert und wie bringen Sie Fußball und Ordensleben unter einen Hut?
Also die Mitschwestern haben grundsätzlich gewusst, dass ich ein sportlicher Mensch bin. Also mit der bin ich auch schon hierher gekommen, dass ich jetzt dann innerhalb des Ordens noch einmal zu einem Fußballverein komme. Das war trotzdem ein bisschen ungewöhnlich. Also meine Idee war beim Ordenseintritt, okay, lege ich den Fußballverein ad acta und habe dann auch wirklich aufgehört zu Fußball spielen. Ich habe in Wien in einem Verein gespielt. Und dann haben wir gedacht, okay, das war's. Und hier in Vöcklabruck bin ich dann in der Berufung zu einem Fußballverein gekommen, weil mich jemand angefragt hat, der mitbekommen hat über irgendeine kleine Notiz, in den Tipps, glaube ich, gestanden, dass ich die ähnliche Profess gemacht habe und dass ich auch Fußball gespielt habe. Und das heißt, ich wurde angefragt, nicht ich bin zu einem Fußballplatz hingefahren, sondern ich wurde angefragt, ob ich nicht kommen möchte, nach Schwanenstadt Fußball spielen. Und das war für mich also ein eindeutiges Zeichen, ich muss dahin, weil wenn nicht einmal ich mir das aussuche, obwohl ich es eh gerne hätte, aber da kommt von außen die Anfrage, ich musste auf jeden Fall hin. Und ja, und das ist eigentlich positiv, es ist so positiv aufgenommen worden im Sinne, dass es ja zu dem Posto passt. So der fußballspielende Heilige, ja. Aber dass es trotzdem ungewöhnlich ist, habe ich schon bemerkt, ne. So, naja, wie viel Zeit verbringst du da jetzt am Fußballplatz und auch ungefragt zwischen die Zeilen mitzuhören, so, naja, ist das jetzt so ganz notwendig oder so. Aber es hat sich letztlich immer als positiv herausgestellt. Also, es gibt Mitschwestern, die kennen sich beim Fußball überhaupt nicht aus und würden auch nie auf einen Fußballplatz gehen. Aber sie merken, dass man über den Fußball zu den Menschen kommt und dass das etwas Verbindendes sein kann. Und von daher habe ich jetzt nie etwas total Negatives oder Ablehnendes erlebt.
Es gibt ja auch das berühmte Beat Don Bosco, der mit den Kindern Fußball spielt.
Ja, eben, genau. Genau. Von daher bin ich dieses Unkonventionelle, das ist ja typisch der Bosco eigentlich, den man da eher unter den Jugendlichen sieht und nicht jetzt auf der Kanzel predigen. Das war ja sozusagen sein Modell, mit dem er auch die anderen in der Kirche schockiert hat, ne? Damals halt im 19. Jahrhundert. Und insofern, ja, es fasst ganz zu uns, ja.
Aber was ungewöhnlich, ich habe ja auch gelesen, dass hier in dem Haus zwei Schwesterngemeinschaften wohnen. Das ist ja auch ein eher unübliches Zusammenleben. Wie funktioniert
das? Ja. Das finde ich auch ganz interessant. Wir haben schon Verschiedenes hier in dem Haus gehabt. Das ist ein großes Haus, immer um die 30 Schwestern. Und in den letzten 2 Jahren hat sich dann so entwickelt, zu sehen, okay, wir werden alle älter. Und das heißt auch dieses zwischen jung und alt, diese Spanne wird doch ein bisschen größer von dem, was es bedeutet, Struktur zu leben und auch wofür sozusagen, ja, wie ist jetzt mein Lebenskonzept, ja, bin ich 80 oder bin ich 40, ja, bin ich in der Schule direkt angebunden, weil ich in der Schule tätig bin, ja, oder mache ich als 80-Jährige vielleicht noch kleine Tätigkeiten, aber natürlich in einem ganz anderen Lebensmodell schon. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Gemeinschaften so zu splitten, dass wir sagen, es gibt diese große Gemeinschaft der älteren Mitschwestern, die diese Struktur haben, die sie auch brauchen. Vor allem die, die da einen Pflegebedarf haben. Und ja, die mini-kleine Gemeinschaft, da sind wir jetzt eigentlich zurzeit nur zu dritt. Das ist aber die Gemeinschaft, die im dritten Stock wohnt und die im sogenannten Schulpastoralstock wohnt. Das heißt, das ist jener Stock, der tendenziell auch offen ist für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, die kommen auch tatsächlich in unseren Stock für spezielle Angebote, die entweder wir setzen von der Schulpastoral oder, weil sie selber sagen, könnten wir für das und das zu euch kommen. Und da sind wir natürlich viel offener. Also wir sind auch der Gästestock und deshalb viel mehr Bewegung, was ich gut verstehen kann, dass das jüngere Menschen auch leichter verkraften als Ältere, die einfach auch schon mehr Ruhe brauchen. Und ja, und von daher, ich finde es sehr gut. Wir sagen, wir haben alle die gleiche Sendung, wir sind alle Don Bosco-Schwestern, aber es darf verschiedene Strukturen geben, weil es verschiedene Bedürfnisse gibt für das, was wir machen.
Und das Zusammenlegen funktioniert
gut. Und das funktioniert, also es ist auch nicht so, dass jetzt bei der größeren Gemeinde viel ältere Schwestern sind, da gibt es auch noch 2, 3, 4 jüngere. Und wir wischen uns auch hin und wieder durch oder wir sagen, manches feiern wir gemeinsam oder es gibt die eine Messe im Haus. Oder es gibt, wir haben zum Beispiel mal eingerichtet, so ein U65-Treff einmal im Monat, dass wir sagen, wir treffen sich wirklich so alle Jüngeren. Und genau, dass einfach der Austausch bleibt, aber dass man gegenseitig akzeptiert, es kann nicht, muss nicht jeder das gleiche Programm fahren. Auch nicht als Ortsgemeinschaft.
Ja, ich schaue gerade meine Fragen durch. Ich glaube, ich habe sie eigentlich. Eine Frage hätte ich noch, und zwar, was unterscheidet Männerfußball von Frauenfußball? Gibt es überhaupt einen Unterschied?
Es gibt schon einen Unterschied, weil bei einem Fußballspiel mit Frauen spielen Frauen 90 Minuten und Männer spielen 60. Weil 30 Minuten liegt es am Boden. Das ist der größte Unterschied. Ansonsten würde ich sagen, naja, natürlich, sind Frauen, es ist ein bisschen ein langsamer Fußball, aber ich finde, dass in den letzten 10, 15 Jahren man gesehen hat, dass Frauenfußball viel schneller geworden ist als früher, als wenn man jetzt so vorm Fernseher sitzt. Und man kann natürlich sagen, wahrscheinlich ist es unter Anführungszeichen nicht so brutal, aber wenn man heute Fußballspiele schaut, fahren Frauen genauso rein. Nur, das war pointiert gesagt, aber durchaus ernst gemeint. Also wenn man Spiele schaut, die Frauen stehen gleich auf und da wird nicht zu dem Theater gespielt. Also das ist das, was ich mitkriege. Und ich habe die letzten, also so Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, eigentlich spielerisch sehr genossen. Also das Gefühl gehabt, da ist viel Dynamik drinnen, da wird sich wenig Zeit gelassen, da wird immer probiert, gute Spielzüge, ja.
Wer ist derzeit die stärkste Frauenfußballmannschaft in Europa?
Ja, das ist so, wenn man jetzt so am Schluss, oder wenn man jetzt so die letzten Jahre anschaut, ich würde sagen, immer der FC Barcelona ist immer zu rechnen, aber auch Wolfsburg bei den Deutschen. Da fällt mir noch eine. Ja, das sind eigentlich die zwei, die sich jetzt auch gematcht haben beim Champions League-Finale. Mhm. Ja, was ich besonders schön finde, ist, dass doch einige Österreicherinnen jetzt auch im deutschen Fußball zu finden sind und irgendwie, oder auch in Zinsberger bei Arsenal. Also man merkt irgendwie, da tut sich schon noch was. Und die spielen auf wirklich hoher Ebene. Und ja, es ist schön zum Zuschauen. Und freut mich auch, dass es im Fernsehen, also dass der Wave langsam auch auf die Idee kommt, das zu bringen. Ja.
Ja, wunderbar. Dann wäre ich jetzt wirklich am Ende meiner Fragen. Ich sage Dankeschön für das Interview, Dankeschön für die Zeit.
Ja, danke auch fürs Interesse.
Ich wünsche Ihnen noch viele, viele Tore.
Dankeschön.